zog es alle Menschen hinauf nach Jerusalem. Diese großen Feste werden in Jerusalem gefeiert. Es zieht sie alle zum Tempel, um dort Gott zu preisen und ihn anzubeten. Und auch Jesus tut dies. Er will zu seinem Vater. Er will zum Tempel, um dort zu feiern. Und Jesus geht durch das Schaftor in die Stadt Jerusalem. Und da sehen wir das erste Foto. Genau. Da seht ihr vom Prinzip her Jerusalem in der Altstadt. Das Schaftor, es ist der Haupteingang zum Tempel. Das Schaftor ist ist vom Prinzip her die 5, was auch Löwentor heutzutage genannt wird. Es ist vom Prinzip her richtig in diesem Bereich, wo der Tempel ist. Dort hinein geht er, weil an die 2 ist der Teich Bethesda und er kommt vom Prinzip her über den Teich Bethesda kommst du vom Prinzip her hinein. Und hinten, wenn man mal in Jerusalem war, weiß man, dass vom Prinzip her hinter dem Tempel das Kidrontal ist, wo es hinaufgeht nach Jerusalem. Und durch dieses Schaftor, so nannte man das, in dem trug der Sünder sein Lamm, das er zur Vergebung seiner Sünden im Tempel opfern wollte. Bevor er aber den Tempel betreten darf oder konnte, musste sich derjenige reinigen und natürlich auch sein Schaf musste nochmal gereinigt werden. Und dazu nutzte man etwas, nämlich die Mikwe. Auch das machen heute Juden noch so. Mikwe, das ist bezeichnet im Judentum das Tauchbad, dessen Wasser vom Prinzip her rituelle Reinheit durch Untertauchen dient. Und diese hygienische Reinheit war natürlich ein gesundheitlich positiver Nebeneffekt. Man war gewaschen. Eine Mikwe hatte klare Vorgaben. Sie musste 7 Stufen haben, die Endzahl, die hinab ins Wasser führten, sowie ein Mindestfassungsvermögen von mehr als 500 Litern. Das Wasser muss lebendig sein. Es durfte kein stehendes Wasser sein. Daher wurden vielerorts Grundwassermikwen gebaut, die meist unter der Erde lagen, auf Höhe des lokalen Grundwasserspiegels, um damit vom Prinzip her auch Bewegung hineinzubekommen. Das Untertauchen in der Mikwe ist für eine Konversion zum Judentum sowohl für Männer als auch Frauen heute noch Bedingung. Und Mikwe, Untertauchen, erinnert ein ganzes Stück an unsere Taufe, an die Taufe von Jesus. Er hat es in der Mikwe gemacht, er hat es im Jordan gemacht, so steht es in der Bibel. Aber Untertauchen, Taufe verbindet man bei uns im Christentum. Man nimmt heute an, dass der Teich Bethesda, aber auch der Teich Silo solche Orte waren. Sie waren nicht nur ein Ort der rituellen Reinigung, wofür sie im ersten Moment da waren. Den Mikwes findet man auch heute noch, wenn man in dem Land unterwegs ist, immer in der Nähe eines Tempels, also eines Ortes, wo vom Prinzip her Juden gebetet haben, die Synagogen. Sondern viele Besucher von Jerusalem erhofften sich auch durch das vollständige Untertauchen in dem Wasser, dass sie geheilt werden. Ein Hauch von Heiligkeit liegt also in dem Wasser von Bethesda. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Schafe für die Opferung durch das Schaftor gebracht werden, um dann vom Prinzip her geopfert zu werden. Und sie müssen vorher nochmal gereinigt werden. Und nach dieser Reinigung werden sie geprüft und erst dann durften sie geopfert werden. Und Jesus kommt also durch das Schaftor und geht an Bethesda vorbei. Das sieht man ja, wie er dort vom Prinzip vorbeigeht. Und wenn wir jetzt mal das nächste Bild sehen. Genau. Der Teich Bethesda ist vom Prinzip her aufgeteilt. Er hatte vom Prinzip her Vorhallen. Das sind diese Stützbogenfallen, diese 5. Also man sieht da richtig, wie da vom Prinzip eine Vorhalle ist, um dann in diese 2 Becken zu gehen. Man hat jahrhundertelang gezweifelt, dass die Geschichte im Johannesevangelium tatsächlich so geschehen ist. Es wurde kein Teich gefunden und auch keine 5 Hallen. erst 1931 konnte bestätigt werden durch archäologische Ausgrabungen, dass es diesen Bereich tatsächlich am Tempel gab. Also dass es das wirklich gab mit dieser St. Anna-Kirche. Vom Prinzip her war das verbunden und aus der Sicht heraus war vom Prinzip der Teich Bethesda drüber. Heute kann man dort hingehen, kann sich das anschauen. Es ist freigelegt. Bethesda, auf Hebräisch Bet Chesed, Haus der Gnade, Barmherzigkeit. Es ist am Ende ein Ort wie ein Krankenhaus. Denn wir haben ja auch in dem Film gesehen, und so muss man sich's vorstellen, da liegen Kranke, Blinde, Lahme, Dürre. Die lagern dort, die leben dort Tag ein, Tag aus. Ort der Gnade, Barmherzigkeit. Diese verschiedenen Krankheiten, sie sind im Bild für unsere Hilflosigkeit, Blindheit, Lahmheit, Hoffnungslosigkeit. Sie alle, diese Menschen, die haben oder leben an den Auswirkungen der Sünde, der Ursünde. Und ich will es bewusst betonen, es ist nicht ihre Sünde, dass sie deshalb krank sind, sondern die Ursünde. An dieser haben sie zu leiden, an ihrem Leib. Und sie erhoffen sich ein Wunder. Tag und Nacht liegen sie auf ihren Matten. Und man sieht das in dem Film wunderbar, wie sie dort liegen. Sie haben nicht die Aussicht, dass sich etwas ändern wird. Ihre einzige Hoffnung ist dieses Wasser, diese Heiligkeit des Wassers. Denn manchmal bewegt es sich, jenes Wasser, von dem man sagt, es habe heilsame Wirkung. Weil ein Engel des Herrn dort hineinfährt, wie eine Legende erzählt. Oder wie Untersuchungen herausgefunden haben, weil es eine unterirdische Quelle gibt und deswegen diese nach oben gesprudelt hat. Und wenn das passiert, dann passiert genau das, was der Geheilte berichtet. Dann beginnt ein unbarmherziges Treiben. Denn nur der Erste, der in dem Wasser ist und dann vollständig untertaucht, wird geheilt. So sagt man's. Und da gilt das Recht des Stärkeren. Bet Chesed, Haus der Gnade, der Barmherzigkeit, wirklich? Ihre Herzen waren von der Sehnsucht gefüllt, von ihrer Krankheit geheilt zu werden. Und ich bin mir sicher, sie wollten vom ganzen Herzen wirklich Heilung haben. Und genau dort in diesen Hallen, in diesem Rosa, würde ich jetzt fast sagen, mit diesem Rot, dort irgendwo liegt der Mann, 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. 38 Jahre sind im Gegensatz zu heute in dieser Zeit eigentlich schon das ganze Leben. Er hat nicht mehr viel Zeit zum Leben. Er hat keine Chance, dieses heilende, bewegte Wasser zu erreichen. Er sagt ja selber, wie soll ich denn? Dann laufen sie über mich, dann schipsen sie mich weg. Ich komme ja gar nicht hin. Krank, hoffnungslos liegt er dort. Nur wenige Schritte von Heilung entfernt. Und Jesus, er kommt in diesen Teich Bethesda, guckt und sieht diesen Mann. Er geht genau mitten hinein in das Elend. Er macht das, was das Wichtigste ist, wenn einem Elend begegnet. Er hält keine Predigt oder Rede mit vielen Worten, sondern er spricht ihn an. Er gibt den Menschen damit Wertschätzung und macht ihn zu einer Persönlichkeit. Auf einmal ist der Kranke nicht nur einer unter vielen kranken Elenden, sondern er wird gesehen. Ich bin ich. Und dann frage ich mich, wie wäre es, wenn wir in Freiberg im Stadtpark oder vor Einkaufszentren, welche jeden Tag Menschen, die sich jeden Tag mit Alkohol versorgen und dort rumsitzen, ansprechen oder zumindest wenigstens grüßen. Auch sie wären dann eine Persönlichkeit, auch sie würden mal gesehen werden. Ich hatte das Erlebnis am Donnerstag war ich einkaufen und wirklich total volle Kanne, kam dort und holte sich neuen Alk, logischerweise, der ist stadtbekannt bei uns in Brand-Erbesdorf. Was wäre, wenn ich dem einfach mal guten Tag sagen würde? 2015 haben wir als damaliger Hauskreis in Brand-Erbisdorf in der Adventszeit einen leerstehenden Laden in der Innenstadt von Brand angemietet. Wir haben ihn mit einfachen Mitteln ausgestattet und ein tägliches Programm auf die Beine gestellt. Jeden Tag um 17 Uhr lasen wir eine Geschichte aus der Bibel vor. Wir haben gebastelt mit den Kindern, einen Ort der Ruhe, der Wärme angeboten mit Tee und Keksen. Man könnte sagen, so ein bisschen eine Weihnachtsbude im Kleinen, im Advent in der Stadt. Aber was für eine Angst hat uns vier Frauen getrieben? Wir waren nur vier Frauen und ein Mann. Was ist, wenn die Alkis aus Brand, welche jeden Tag eben am Einkaufsladen stehen, dann zu uns kommen? Wie wollen bzw. werden wir handeln? Wir haben uns gefragt und waren echt ängstlich. Vor allem, die haben richtige große Hunde noch. Bin kein Hundefan. Nur, es kamen die Leute und ließen sich einladen. Und es waren super Begegnungen. Zum ersten Mal hörten sie etwas von Jesus und der Gnade unseres Vaters. Sie spürten, da sind Menschen, die nehmen mich so an, wie ich bin. Und sie waren Persönlichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn ich mich frage so, was wäre, wenn wir als Besuchende in stiller Treue uns um Senioren kümmern im Seniorenheim oder für jemanden kochen, servieren, der es nicht mehr kann. Wenn wir mit Menschen, die aus Gründen auch immer nach Deutschland gekommen sind, egal in welcher Fluchtwelle, Deutsch in 1:1 üben, Mathe, Grundcomputerschreiben, sich für Menschen einsetzen. Es wird nie auf der ersten Seite der Sächsischen Zeitung kommen. Wir werden so nicht bekannt, geehrt und wir werden auch nicht mehr in einer Gemeinde werden deswegen. Das glaube ich, daran bin ich ganz sehr überzeugt. Und die Leute staunen auch über uns. Aber Jesus macht doch genau das vor in dem Film oder auch in der Bibel. Er geht hin und spricht den Menschen an. Er hat es uns vorgelebt. Er predigt nicht auf den Bühnen der Welt, treibt nicht Politik und kurbelt nicht die Wirtschaft an. Jesus wirkt am Rande, am Einzelnen, im Kleinen. Und genau das würden wir auch tun, wenn wir was wäre, wenn umsetzen würden in unserem Leben. Wir würden diesen Menschen Wertschätzung entgegenbringen und zeigen, du bist es wert, du bist Mensch, ich sehe dich. Und dann kam ja in dem Film und auch in dem Text, ich kann nicht. Als Jesus ihn so, da so liegen sieht und wusste, dass er schon lange Zeit vom Prinzip her dort liegt, sagt er zu ihm, willst du gesund werden? Ist eigentlich eine zynische Frage, oder? Die ist überflüssig. Ist doch klar eigentlich, dass ein Kranker gesund werden will, ein Blinder wieder sehen, ein Lahmer gehen, ein Ausgezehrter zu Kräften kommen, oder? Aber Jesus stellt diese Frage ganz bewusst. Denn wenn wir ehrlich sind, kann man sich doch an vieles gewöhnen. Wir dürfen nicht vergessen, der Kranke hatte ein neues Leben vor sich, wenn er gesund wird. Wenn du gesund wirst, dann hast du etwas Neues. Dann wäre er geschäftstüchtig, Teil der Gesellschaft, könnte sich nicht, ich will es wirklich in Anführungsstrichen setzen, ausruhen auf seiner Krankheit. Er müsste auf einmal auch für sich selbst sorgen. Betteln in Jerusalem ist dann nicht mehr möglich. Er müsste arbeiten gehen. Das, was er noch nie getan hat. Hat er sich nicht doch vielleicht eingerichtet in seinen Umständen und fühlt sich als Opfer seiner Lebensumstände? Hat er wirklich alles versucht oder fügt er sich seinem Schicksal? Oft geben wir doch den anderen die Schuld für unsere Umstände. Ich kann nicht anders handeln, weil selbst der Kranke gibt Jesus eine Begründung, warum er nicht kann. Er hat keinen Menschen, der ihn an das Wasser trägt, wenn es sich bewegt. Man sieht, er lebt hier an diesem Teich, aber er hat aufgegeben. Er kann nicht mehr anders. Und Jesus fragt ihn genau deshalb, willst du aufbrechen? Man kann das auch konjunktiv handelndes Leben nennen. Man könnte, wenn man könnte. Aber man kann nicht, deshalb kann man nicht. Und genauso leben wir doch auch. Sagen wir nicht auch oft, wenn die Bedingungen anders wären, wenn meine Gemeinde anders wäre, wenn endlich Familien in unsere Gemeinde kommen würden, wenn endlich mehr sich in die Verantwortung stellen lassen, wenn jemand auf mich hören würde, wenn die Kinder zu mir kommen würden, ja, dann würde ich es tun. Die anderen könnten mir ja helfen, aber da sie mir nicht helfen, kann ich auch nichts tun. Da es nicht mehr aktive Menschen in der Gemeinde gibt, können wir auch nicht vorwärts gehen oder Neues denken bzw. wagen. Das ist wie bei dem Kranken. Er macht Jesus deutlich, ich kann nicht gesund werden, denn es ist keiner da, der mich zum Wasser als erstes trägt. Und weil keiner da ist, kann ich nicht gesund werden. Dabei müssen wir uns aber fragen lassen, wenn ich bleibe, wo ich bin, an dem Platz bleibe, wo ich gerade sitze oder stehe, wie soll Gott mich denn leiten? Gott lässt uns nicht aus der Verantwortung für unser Leben. Wir sind verantwortlich für unser Tun bzw. auch Unterlassen. Wir sollen das Bestmögliche aus unserem Leben machen. Statt der Hängematte und den Worten, ich kann nicht, ich habe mich eingerichtet, so wie es ist, sollen wir losgehen. Jesus macht hier deutlich, du musst es wollen. Es muss dein innerster Wille sein, gesund zu werden. Du musst dich ehrlich fragen, was könntest du tun, um diese Situation zu verändern? Möchtest du dir helfen lassen? Wir haben es vor uns gehört, der Kranke antwortet ganz anders. Er sagt, Herr, wie du siehst, ich bin zu hilflos, ich bin zu langsam, ich bin zu schwach, ich bin zu ungeschickt, ich bin zu unsicher. Und das ist genug. Ich kann das nicht. Was erwartest du von mir? Er reagiert ganz menschlich aus meiner Seite heraus. Er sieht für sich keine Chance, gesund zu werden. Denn wie sollte dies gehen? Er kommt nicht als erstes zum Wasser, damit es seine heilenden Kräfte an ihm entwickeln kann. Er hat es schon oft versucht und er war zu spät. Und wie soll eine Erkrankung, an der er schon 38 Jahre leidet, einfach weggehen? Er schaut sich an von oben nach unten und muss sagen, wie soll das funktionieren? Und doch, in dem Film sieht man es super, sieht Jesus ein Blinzeln in den Augen, ein Wunsch in den Augen. Da ist ein Wunsch da, ich möchte aber trotzdem. Und deswegen doch, du kannst. Und dann tut nämlich Jesus etwas Besonderes. Jesus spricht in der Imperativform. Steh auf, nimm dein Bett und geh deines Weges. Klare Aufforderung von Jesus. Tue etwas. Überwinde deinen Schweinehund. Habe Mut. Steh auf. Los. Es geht los jetzt. Jesus' Herz ist voller Erbarmen für den Erkrankten. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Der Erkrankte erzählt sein ganzes Leben. Er antwortet nicht im geringsten auf seine Frage. Jesus sagt das nochmal, das war aber nicht die Antwort auf meine Frage. Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Er schafft es nicht, alleine gesund zu werden. Jesus sieht aber das Herz des Kranken. Er hört aus der Antwort seine Verzweiflung, seine Verbitterung und wie gesagt, diese Augen, die kommen im Bild, die kommen im Video so gut vor. Er kennt seine Not, seine Anfechtung, inneren Gedanken, Hoffnungslosigkeit, Ohnmacht. Ja, ich kenne dies alles, ist in diesem einen Satz, steh auf, zu spüren und zu hören. Er sagt ihm, nimm dein Bett, geh umher. Sofort wurde er gesund und nahm seine Matte, sein Bett. Dieser Appell an den Kranken, nun das neu geschenkte Leben selbst anzupacken, auszuprobieren, die Initiative zu ergreifen und sich nicht länger fremdbestimmt zu fühlen. Nimm diese Matte, hat Symbolcharakter. Diese Matte, sie trug 38 Jahre den Kranken. Und nun wird der Kranke ermächtigt, diese Matte als Hinweis auf seine Krankheit selbst zu tragen. Er kann sein Leben in die Hand nehmen und ist nicht länger gefesselt. Und auch der dritte Befehl, geh, weist in seine Zukunft. Er soll sich mit seiner Matte unter dem Arm unters Volk mischen. Er soll Gott loben, preisen für das Wunder, das an ihm geschehen ist. Er hat die Aufgabe, dieses Eingreifen Gottes weiterzusagen und andere in den Lobpreis einzuladen. Und genau das tut dann auch der Geheilte. Im Vers 14 liest man nämlich, dass Jesus ihm dann an dem Tag noch im Tempel wieder trifft. Das bedeutet, der Kranke ist auch im Tempel, feiert Gottesdienst. Tu das und du wirst leben. Steh auf, nimm deine Matte und du wirst gesund. In diesen Worten ist nicht nur die Kraft, dass dies auch geschieht. Nein, in diesen Worten verbirgt sich Gottes, die Gegenwart Gottes. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, ist keine bloße Formel, ist auch nicht symbolische Zusammenfassung seiner Sendung. Es ist auch nicht irgendeine abstrakte Wahrheit. Es ist seine Wahrheit. Diese kleine, aufregende Geschichte bezeugt seine Wahrheit und sie verändert dauerhaft das Leben des Erkrankten. Jesus ist bereit für Heilung, aber nicht nur zur Hälfte. Er heilt ganz oder gar nicht. Er wirkte am Teich mit einem Wunder, um seine lebendig machende Kraft zu offenbaren. Er kann Leben geben, wo geistlich alles tot ist und die Ohnmacht der gesetzlichen Ordnung deutlich zutage kommt. In den Säulenhallen sehen wir, dass der Mensch unter dem Gesetz ist. Er ist hoffnungslos und er kann das Gesetz nicht halten und damit das verheißende Leben bekommen. Dieser Mann sollte erkennen, dass er einen Erlöser benötigt. Er bekennt, dass er sich nicht selbst helfen kann und niemand hat, der ihm hilft. Genau dann, wenn ein Mensch an diesen Punkt kommt und seinen sündigen, verlorenen Zustand vor Gott zugibt, dann kann ihm geholfen werden. Diese Geschichte, die macht uns zu Zeugen der Gegenwart Jesu und der Kraft des Wortes Gottes unter uns. Siehe da, so sagt Johannes der Täufer, das Lamm Gottes, das der Welten Sünde trägt. Und was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Genau dann, wenn wir unsere Nöte erkennen und Jesus bitten, dass er uns errettet, dann tut er es auch. Ich muss alleine erkennen, ich bin Sünder. Ich kann es nicht aus mir heraus alleine schaffen. Mit einem kurzen Satz hat er es beim Kranken getan und genauso würde er es auch bei uns tun und durften wir es viele schon in unserem Leben auch erfahren. Nicht nur Reinigung, ich gehe in die Mikwe, soll unser Leben sein, sondern es geht um Charakterumwandlung. Unsere Errettung wird in unserem Leben sichtbar und verändert uns. Dabei müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir gesund werden, an Körper, Seele, Geist, in allem geheilt werden? Denn wenn wir das wirklich wollen und dazu bewusst Ja sagen, dann müssen wir ganz tief liegende, verborgene Sünden im Leben wirklich offenlegen, bekennen und dann am Kreuz ablegen, damit es vom Blut Jesu bedeckt wird. Jesus ruht nicht, solange es Sünde gibt, in dir, in mir, in uns. Es ist die völlige Unfähigkeit von uns natürlichen Menschen, Gottes Gebote zu halten und auf diese Weise Heilung und Errettung zu erlangen. Dies müssen wir erkennen und ich glaube, das haben wir. Die sündige Natur des natürlichen Menschen nimmt uns Kraft. Aus eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Nein, wir benötigen dazu die Kraft von unserem Vater im Himmel und das Wissen um den Tod von Jesus am Kreuz von Golgatha inklusive seiner Auferstehung am dritten Tag. Denn ohne dies wäre alles sinnlos und nicht erfüllend. Die Ermahnung von Jesus, sündige nicht mehr, gilt für alle, die aus Gnade errettet worden sind und ein neues Leben bekommen haben. Sie sollen es mit Sünde ernst nehmen und jeden Fehltritt vermeiden. Öffne dein Herz, dann wirst du die Gnade von Gott erfahren, so wie der Kranke von Teich Bethesda. Jesus schenkt das Leben. Die Welt kann sich nicht von selbst heilen. Für Heilung benötigt es Jesus. Dieses Erkennen vom Kreuz, Gnadengeschenk Gottes. Aber auch da, allein das Erkennen bringt nichts. Nach dem Erkennen muss es zum Ja zum Kreuz kommen. Das bewusste Ja. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich kann nicht mehr alleine mich retten. Nur du allein, Jesus, schaffst den Weg zum Vater. Bitte mache mich gesund. Und dann schenkt Jesus Leben, wo bis jetzt alles geistlich tot war und die Ohnmacht der gesetzlichen Ordnung deutlich zutage kommt, also sichtbar ist. Und was hat es mit uns zu tun, die wir vielleicht schon lange mit Jesus gehen und Jesus sein Heiland nennen? Der hat vielleicht gespürt, dass irgendwo noch was steckt und kann es abgeben an Jesus. Und lasst uns Christus darum bitten, dass wir es erkennen und tun. Lasst uns darum bitten, dass er uns als den Ton in seinen Händen formt zu dem, wofür er uns in dieser Welt benötigt. Lassen wir uns durch den Töpfer verändern. Und dann lasst uns losgehen, denn das ist das Wichtigste, was ich für mich aus dem Text herausnehme. Losgehen. Jesus hat gesagt, doch, du kannst gehen. Du kannst Veränderung erreichen in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Gemeinde, aber auch im EGV. Aber wir müssen losgehen, nicht warten, bis sich uns in unserer Situation etwas ändert. Das zeigt mir auch der Text. Eine Situation ändert sich erst dann, wenn ich losgegangen bin. Und das wagen wir. Ne? Also wenn ich mich an die ganzen Kongresse von Gnadau erinnere, ging es immer um neues Wagen. Das ist ja fortgeführt. Losgehen ist damit ja ganz viel verbunden. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen aufs Neue, dass wir losgehen, dass wir etwas Neues wagen, dass wir etwas Neues beginnen. Mut haben, Veränderung anzugehen, auch wenn sie erstmal für uns Schockmomente sind. Und ich habe ins Woche so einen Gedanken, den fand ich so richtig schön. Und der ist für mich nochmal, für mich in der Gemeinde so ganz wichtig geworden. Wir haben ja an den Tischen diskutiert miteinander, wer jetzt dabei war, und haben darüber geredet, was bedeutet das Ganze für uns. Hoffnungsmensch sein. Und Tobias Zöllner, an dem Tisch saß ich, erzählte davon, dass er gefragt worden ist, macht es Sinn, ein Kindergarten auch in unserer Gemeinde, also von einem anderen Gemeinde außerhalb des EGVs, ist er gefragt worden, wir wollen auch Gemeinde, Kindergarten gründen, was tut das mit uns als Gemeinde? Und da sagt er, es wird euch keine Mitglieder mehr bringen. Definitiv nicht. Habt daran keine Hoffnung. Wenn ihr es aber tut, um Menschen zu erreichen, um Kindern von Jesus zu erzählen, die sonst nie erreicht werden, wenn ihr Eltern erreichen wollt, von Gott zu erzählen, dann tut es, dann gründet einen Kindergarten, dann macht es. Die coolste Aufgabe der Welt für eine Gemeinde, die kostet viel Zeit, aber sie wird euch als Gemeinde auch vor Herausforderungen stellen. Aber dann tut's, bringt euch ein, aber denkt daran, es wird nie unbedingt um euch als Gemeinde gehen. Es geht um das große Ganze, die Menschen zu Gott zu führen. Und das ist nochmal ein Gedankengang, der mir in den ganzen Zwochau und jetzt auch Reflexion bewusst geworden ist. Es geht nie um uns als Gemeinde. Es geht Menschen zu Gott bringen. Das ist unser Ziel. Amen.
Vielen Dank, liebe Ines, dass du uns